Mein Name ist Detlef Böttcher. Ich bin bei Whistleblower Netzwerk Schatzmeister und Mitglied im Beratungsteam für potenzielle Whistleblower. Und beruflich, von meinem Hintergrund, habe ich als Integritätsberater der GIZ das dortige Hinweisgebersystem mit aufgebaut und war also auch Ansprechpartner für Whistleblower. Meine Gesprächspartnerin ist unser neues Beiratsmitglied Jana Wömpner. Sie ist beim DGB Referatsleiterin für das Individualarbeitsrecht und angrenzende Rechtsgebiete und damit unter anderem für die rechtliche Ausgestaltung des Schutzes von Whistleblowern im Arbeitsverhältnis zuständig. Außerdem war sie Sachverständige in der öffentlichen Anhörung des Bundestagsrechtsausschusses zum Hinweisgeberschutz. Guten Tag, Frau Wömpner.
Guten Tag, Herr Böttcher.
Kaum saßen Sie im Ausschuss, gibt es das Gesetz. Das ist doch erfolgreich. Wie sehen Sie denn die Situation?
Ja, es gab ja einen gewissen Handlungsdruck da für die Bundesregierung durchaus. Also die Whistleblower-Richtlinie hätte umgesetzt werden müssen bis Dezember letzten Jahres. Zumindest ist jetzt erstmal ein wichtiger Schritt auf den Weg gebracht worden. So, dass ich erstmal sehr begrüße, dass es tatsächlich einen Gesetzesentwurf gibt. Gut ist auch, dass die Bundesregierung sich da entschlossen hat, ein eigenes Gesetz zu schaffen und nicht eigene Tatbestände irgendwo, sondern ein eigenes vollständiges Hinweisgeberschutzgesetz zu machen, so dass wir als DGB das grundsätzlich erstmal sehr begrüßen, dass es in Angriff genommen wird. Ich glaube, es ist dringend notwendig, da rechtlich nachzubessern und Hinweisgeber, die im Sinne aller handeln, da unter einen besonderen Schutz zu stellen.
Finden wir, denke ich, auch im Whistleblower-Netzwerk eine ganz positive Entwicklung. Bietet das Gesetz jetzt ausreichend Rechtssicherheit und Klarheit für die Whistleblower oder wie sehen Sie das?
Also das ist aus unserer Sicht noch nicht wirklich gelungen, da richtige Rechtssicherheit zu schaffen. Das Gesetz arbeitet sehr viel mit unklaren Begriffen. Es hat insgesamt 4 verschiedene Wissens- und Fahrlässigkeitsstufen. Das halte ich für sehr problematisch und auch das, was wir stark bemängelt haben, ist der sachliche Anwendungsbereich. Der wurde auch nicht, also im Wesentlichen ausgeweitet. Was jetzt noch unter den Schutz gestellt worden sind, ist, falls Beamte Meldungen gegen die Verfassungstreue anderer Beamte machen, aber im Wesentlichen dafür Arbeitnehmerinnen, echte Verbesserungen sind noch nicht erreicht. Was aber auch gut ist, ist, dass sie die anonymen Meldungen geregelt haben. Also man kann jetzt auch anonyme Meldungen machen. Anonymität gewährt ja den besten Schutz eigentlich vor Repressalien, weil man gar nicht weiß, wie man eigentlich Repressalien auflegen kann. Gut ist auch, dass es jetzt eine Verpflichtung gibt, da zumindest in ein paar Jahren anonyme Meldekanäle zu schaffen, sodass da schon gute Verbesserungen geschafft werden. Aber ich glaube, für einen richtigen, umfassenden, kohärenten Schutz, der in sich stimmig ist, der keine Widersprüche hat zu anderen Meldesystemen, gerade im Arbeitsverhältnis haben wir viele Meldesysteme, zum Beispiel im Arbeitsschutzrecht. Da ist immer noch unklar, wie ist das eigentlich. Was ich auch für richtig problematisch halte, ist, dass das Verhältnis nicht klärt ist, wenn ich mich nicht an die interne oder externe Meldestelle wende, sondern an die Strafverfolgungsbehörden direkt oder halt an die Arbeitsschutzbehörden direkt. Ich glaube, das ist eine echte Gefahr, weil viele Arbeitnehmerinnen wissen gar nicht vielleicht unbedingt, dass es diese internen und externen Meldestellen gibt. Und wenn wir einen Rechtsverstoß sehen, dann ist der normale erste Gedanke, meine ich, einer Arbeitnehmerin zu sagen, ja, dann gehe ich halt zur Polizei oder zur Staatsanwaltschaft. Das ist nachvollziehbar und dass da das Verhältnis nicht geklärt ist. Was ist mit diesen Meldungen? Wie passen die ins bis jetzt ausgeurteilte Schutzsystem? Das finde ich einen echten Mangel des Gesetzes und das ist schade, dass da jetzt im parlamentarischen Verfahren noch nicht nachgebessert worden ist.
Wie ist denn die Erfahrung, also Ihre oder die Erfahrung im DGB? Sind Sie selber auch involviert in Verfahren gewesen oder sind noch involviert?
Also wir vom DGB-Bundesvorstand begleiten ja so ein bisschen das politische Geschehen und machen keine Rechtsberatung direkt, sondern das liegt bei uns bei den Einzelgewerkschaften und bei unserer DGB-Rechtsschutz GmbH, die beraten Arbeitnehmerinnen direkt, sodass ich nicht aus eigenem Erfahrungsschatz hier schöpfen kann. Wir haben ja so ein sogenanntes Maßregelungsverbot im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt und da wurde ja in der Anhörung auch von den Arbeitgeberverbänden viel drauf verwiesen. Wir brauchen keinen besonderen Schutz, weil wir haben ein Maßregelungsverbot. Das heißt, es ist ohnehin verboten, wer seine Rechte wahrnimmt, den zu bestrafen. Aber dieses Maßregelungsverbot stellt sich in der Praxis als völlig unzureichend dar, weil wir hier eine volle Beweislast des Arbeitnehmers haben. Also der muss dann beweisen, dass eine bestimmte Maßnahme, eine schlechte Behandlung ergriffen worden ist, weil er seine Rechte wahrgenommen hat. Also weil er sich beispielsweise an die Arbeitsschutzbehörde gewandt hat oder weil er einen Verstoß gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gemeldet hat. Und dann trägt er die volle Beweislast, dass deswegen der Arbeitgeber ihn schlechter behandelt. Und dann muss er auch noch beweisen, dass diese schlechte Behandlung allein kausal war. Also die alleinige Ursache dafür die schlechte Behandlung. Das ist in der Praxis fast nicht zu schaffen, weil Arbeitgeber in den seltensten Fällen sagen, ja, ich mache das jetzt, eine bestimmte Maßnahme, also ich kündige dich oder ich versetze dich, ich entziehe dir Aufgaben, weil du deine Rechte wahrgenommen hast. Das sagen Arbeitgeber nicht, weil ihnen dann sehr leicht nachzuweisen ist, dass diese Maßnahme unwirksam ist. Sodass wir schon beobachten können, dass die Regelungen, die wir jetzt bis jetzt in der Praxis haben, nicht ausreichend sind.
Ich fand ja immer, das viel zu hoch gehängt, dieses Thema Anonymität. Aus der Praxis ist das bei uns gewesen, also wir reden hier von weniger als 5% von Menschen, die sich überhaupt anonym gemeldet haben. Die Grundlage ist doch, dass ein Klima im Betrieb herrscht, wo man Vertrauen hat in die Einrichtung. Und wenn das gegeben ist, ja, und man sich sicher oder ziemlich sicher sein kann, dass die Gremien oder die Beauftragten zustehen, dafür sorgen, dass man halt ja keine Maßregelung erfährt, wie sie sagen, ne? Dann sind die Leute eigentlich bereit, was zu sagen, ja? Man muss natürlich ihnen erstens garantieren, dass sie keine Nachteile erleiden, aber das muss auch gelebt werden. Wie sollten eigentlich die Personalvertretungen einbezogen werden in diese Hinweisgebersysteme oder Managementsysteme?
Ja, auch wir glauben, dass es absolut notwendig ist, dass Vertrauen in dieses System besteht und dass es halt gut ausgestaltet ist, weil nur dann wird es tatsächlich effektiv genutzt. Es gibt auch ein Mitbestimmungsrecht der Personalvertretung, also des Betriebsrates hier. Also erstmal haben wir § 80 Absatz 2, das ist so ein allgemeines Beratungsrecht. Immer wenn so ein System etabliert wird, dann muss man auf jeden Fall den Betriebsrat konsolidieren. Und was wir auch haben, ist § 87 Absatz 1 Nummer 1. Das ist das zwingende Mitbestimmungsrecht in sozialen Angelegenheiten. Hier ist die soziale Angelegenheit das Ordnungsverhalten im Betrieb betroffen, weil es ja nicht das unmittelbare Arbeitsverhalten betrifft, also die Etablierung, sondern so ein Ordnungsverhalten. Also wie melde ich Verstöße, an wen wende ich mich, wie ist das aufgebaut, wo werden die Informationen geteilt, sodass der Arbeitgeber hier die Mitbestimmung des Betriebsrates in jedem Fall wahren muss. Wenn wir ein technisches System haben, sind wir auch noch über die Nummer 6, über § 87 Absatz 1 Nummer 6 Betriebsverfassungsgesetz mit drin. Gerade der Betriebsrat natürlich auch noch mal speziell darauf gucken kann, an welchen Stellen werden diese Informationen gespeichert, wer erfährt sie. Wenn wir da eine gute Betriebsvereinbarung zu haben, dann ist es für jeden klar, dieses System. Also ich weiß, was mit meinen Meldungen passiert, ich weiß, wie wird die Meldung behandelt, das wird im Betrieb bekannt gemacht und wir haben die Arbeitnehmervertretungen mit drin, die mit draufschauen und ganz genau sehen können, dass es gut etabliert ist. Wir haben ja sonst immer, wenn es eine gesetzliche Regelung gibt, also zwingende gesetzliche Vorgaben, dann ist kein Raum für Mitbestimmung. Das Hinweisgeberschutzgesetz lässt aber viel Raum für Mitbestimmung. Also es sagt ja nur, du musst diese Stellen einrichten, du musst interne Meldekanäle einrichten, aber wie genau sie dann ausgestaltet sind, da gibt es keine genauen Vorgaben und deswegen ist da ganz viel Raum für Mitbestimmung und dafür, da gute Systeme einzurichten, in die alle Vertrauen haben können.
Ich habe auch sehr eng also mit dem Betriebsrat zusammengearbeitet. 2-3 Mal im Jahr einfach haben sie mich eingeladen, um zu berichten, worum geht es eigentlich. Ne? Geht ja auch darum, wo sind denn Schwachstellen, was könnte man im Betrieb ändern, verbessern und so weiter. Weil es auch weiterhilft, so ein System auch weiterzuentwickeln. Bei der Meldung selber, denke ich mir, da muss man natürlich sehr restriktiv vorgehen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen überzeugt sein, dass das, was sie sagen, auch vertraulich bleibt. Das heißt auch für mich natürlich, Hinweisgeberschutz oder Hinweisgeberschutzsysteme, eingehende Meldungen natürlich auch bearbeiten und so weiter. Aber es heißt einfach auch Prävention. Und das ist mir eigentlich in der Diskussion immer zu wenig. Das heißt, Sie haben es auch gesagt, Information, was gibt es, da gibt es, da kann man sich an jemanden wenden, wie funktioniert das, was sind denn die Regeln, ja, was darf ich nicht, wenn man überhaupt auch der Einzelne sozusagen sich im Rechtsrahmen, im Rahmen des Unternehmens bewegt. Und da wird eigentlich meiner Meinung nach zu wenig noch daran gedacht und diskutiert. Das muss weiter ausgebaut werden. Das heißt auch Schulung. Und da ist, glaube ich, noch viel zu tun. Es ist halt nicht damit getan, ich mache mal eine Telefonleitung oder eine Webpage und da kann man sich melden. Aber das ist nur ein kleiner Teil des Ganzen.
Ja, da will ich total zustimmen. Genau, es braucht irgendwie ein klares System. Es muss durchschaubar sein. Jemand muss wissen, was passiert mit meiner Meldung. Da haben wir ein bisschen mit den Rückmeldefristen. Also, dass die Information, die da gegeben wird, nicht völlig im Sande verläuft, sondern dass man auch so einen Anspruch hat, so gewissermaßen darüber informiert zu werden. Genau, es braucht ein gut etabliertes System. Und wir haben halt die Betriebsräte. Das ist ja wunderbar am deutschen System eigentlich, dass wir halt diese Arbeit, diese etablierte Arbeitnehmervertretung haben. Wir haben Ansprechpartnerinnen im Betrieb, die sich mit dem Betrieb auskennen und die wissen, was braucht ein Arbeitnehmer, um sich sicher zu fühlen, sowas zu melden. Was ich auch noch einen wichtigen Punkt fand, was Sie eben angesprochen haben, das ist die Schulung. Das finde ich beim Hinweisgeberschutzgesetz komisch ausgestaltet, weil wir haben bei den externen Meldestellen eine Schulungsverpflichtung. Also der Staat ist verpflichtet, seine Mitarbeiter, die in externen Meldestellen arbeiten, zu schulen. Bei den internen Meldestellen haben wir diese Schulungsverpflichtung wiederum nicht. Und das ist, glaube ich, aber ein wichtiger Punkt, dass nicht einfach die Personalsekretärin jetzt noch für das Hinweisgeberschutzgesetz zuständig ist und dafür sorgen soll, jetzt auch noch das zu erledigen, sondern dass es tatsächlich kompetente Leute sind, die wissen, was sie tun und die auch sich ihrer Verantwortung bewusst sein können. Zum einen natürlich brauchen wir, glaube ich, da gut geschultes Personal in diesen Hinweisgeberstellen, um das System an sich zu schützen. Also um zu sagen, wir haben Regeln, wie gehe ich vor, wie kann ich effektiv Hinweisen nachgehen und diesen Rechtsverstoß abstellen, weil Hinweis geben ist ja kein Selbstzweck, sondern es geht ja eigentlich darum, dass rechtswidriges Verhalten beendet wird. Ich glaube, es ist aber auch wichtig, um die Arbeitnehmerinnen selbst, die mit dieser Aufgabe betraut sind, zu schützen, nämlich vor so einer Überforderung. Wir haben da gesehen, dass manchmal bei den Datenschutzbeauftragten, da werden dann auch irgendwelche Leute im Betrieb ernannt, weil man das nun mal so machen muss. Denen muss dann halt auch an die Hand gegeben werden, wie man das vernünftig macht. So, weil sie auch starke Verpflichtungen haben, müssen natürlich auch die Vertraulichkeit ganz stark wahren und stehen da auch in einer starken Verantwortung. Und wenn wir uns diese Personen angucken, dann sehe ich da im Gesetzentwurf einen weiteren erheblichen Mangel, dass diejenigen, die für die Hinweisgeberschutzsysteme zuständig sind, keinen eigenen Kündigungsschutz genießen, also keinen Sonderkündigungsschutz. Sie befinden sich aber in so einer Situation, wo man eventuell ja auch einen Hinweis erhält gegen Rechtsverstöße des Geschäftsführers, also eventuell da gerade gegen seine Vorgesetzten vorgehen muss. Und eigentlich ist immer die arbeitsrechtliche Antwort auf solche Situationen Sonderkündigungsschutz. Den sieht das Gesetz aber nicht vor, anders als beim Datenschutzbeauftragten, wo der ganz klar geregelt ist.
Ich war ja in so einer Rolle mal. Ich persönlich habe mir immer gesagt, wenn du in die Situation kommen solltest, war jetzt gegen Ende des Berufslebens, da habe ich gesagt, naja, dann gehe ich einfach. Aber das geht natürlich nicht per se. Man muss die Menschen schützen. Aber ich denke, wenn es aber auch im Unternehmen klar kommuniziert wird, dass der oder diejenigen, die da zuständig sind, also unabhängig sind und keine Nachteile erleiden dürfen, dann wird das trotzdem schwer für eine Unternehmensgeschäftsführung dagegen zu handeln. Die machen sich so unglaubwürdig. Der Effekt wird ja sein, dass viel weniger Meldungen kommen. Und eigentlich ist das ein System, was dem Unternehmen eigentlich hilft.
Absolut. Ich glaube, es ist ja genau ein wichtiger Punkt. Es ist auch im Sinne der Unternehmen, da gute Systeme auszugestalten. Und auch wenn wir da wenig Vorgaben haben, wie dieses gute System sein soll, da haben wir aber diesen neuen Grundsatz, wir haben einen Gleichhang der Meldesysteme. Ich glaube, das ist dann der Hebel in der Praxis, der Unternehmen dazu bewegen wird, gute interne Meldesysteme zu schaffen. Weil wenn sie das nicht haben, dann machen sie externe Meldungen. Und ich glaube, die Unternehmen haben dann großes Interesse, dass die Meldungen in ihrem Unternehmen bleiben. Zumindest haben wir dadurch so einen gewissen Druck auf die Unternehmen, da tatsächlich sich jetzt mal Gedanken zu machen, wie etabliere ich ein vernünftiges System, in das alle vertrauen können.
Das, denke ich mal, ist richtig ein guter Ausblick. Kommen wir nochmal kurz zum Ausblick. Was würden Sie denn jetzt weiter in Richtung Hinweisgeberschutz, wo würden Sie sich da weiter engagieren?
Also wir werden das Verfahren jetzt ja weiter begleiten. Das ist jetzt ja im Bundestag beschlossen und ist ein zustimmungspflichtiges Gesetz. Das heißt, die nächste Station ist der Bundesrat. Wir haben ja umfassend Stellung genommen und werden da auch weiter mit den Entscheidungsträgern in Verbindung stehen und darauf hinwirken, dass es ein sehr gutes Schutzsystem gibt. Wichtiger Punkt für uns ist da der sachliche Anwendungsbereich. Der muss aus unserer Sicht noch weiter sein, als er bis jetzt ist. Also bis jetzt sind nur Verstöße umfasst gegen arbeitsrechtliche Vorschriften, soweit sie Bußgeld oder strafbewehrt sind. Das wird nicht dazu führen, dass sich tatsächlich Menschen sicherer fühlen, auf Rechtsverstöße hinzuweisen. Wenn wir zum Beispiel auch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz nehmen, da ist jetzt ein Prüfauftrag an die Bundesregierung verfasst worden, in dem geprüft werden soll, wie gut ist denn der Schutz jetzt. Ich habe im Vorgriff auf diesen Podcast nochmal die Rechtsprechung nachgeguckt. Also das Bundesarbeitsgericht sagt relativ eindeutig, dass wir die Beweislastumkehr aus § 22 AGG nicht entsprechend anwenden auf das Maßregelungsverbot. Das heißt, wir sind bei der Meldung solcher Verstöße allein bei dem Maßregelungsverbot. Und das sagte ich ja eingangs, das ist extrem schwer beweisen, dass jetzt eine Maßnahme tatsächlich wegen des Maßregelungsverbots ergriffen wird, sodass das ein großer Teil wird von unserer Arbeit da auf den sachlichen Anwendungsbereich weiterhin zu wirken. Ich finde auch, die Anhörung hat relativ deutlich gezeigt, warum man Arbeitsrechtler nicht überlassen sollte, zu bewerten, ob etwas Straf- oder Bußgeld bewährt ist. Weil ich mich da an eine sehr umfassende Diskussion erinnere, ob eine Beleidigung strafbar ist, wenn der Beleidigte sie nicht hört. Für Strafrechtler ist das ein ganz einfacher Fall, selbstverständlich. Die Beleidigung ist trotzdem strafbar, aber in der Anhörung, da saßen ja viele Arbeitsrechtlerinnen, also von den Unternehmensverbänden, da wurde das sehr breit diskutiert und in Frage gestellt. Und ich glaube, das ist eine echte Gefahr, wenn wir jetzt hier eine Vermischung der Rechtsgebiete so ein bisschen haben. Da sind Arbeitsrechtler nicht zu Hause. Das Hinweisgeberschutzgesetz wird ja vor allem vor den Arbeitsgerichten in Anwendung finden. Dass man sich da jetzt dann die strafrechtliche oder bußgeldrechtliche Bewertung dann vornehmen muss, ist keine gute Idee so von der Gesetzeskonstruktion. Wir erinnern uns da zum Beispiel auch an diesen Fall von Emily, die einen Pfandbon eingelöst hat. Das war ein großer Kündigungsstreit. Und auch da haben sich sogar die Richterinnen und Richter vom Bundesarbeitsgericht sehr, sehr, sehr lange Gedanken darüber gemacht, inwiefern das eine strafbare Handlung sein könnte. Ich glaube, für eine Rechtssicherheit ist es für alle Parteien einfacher, wenn wir jetzt nicht beim arbeitsrechtlichen Verstößen noch überlegen müssen, inwiefern sind die strafbewehrt. Sogar das ist schwierig. Und bei Bußgeldbewertung, da geht es ja ganz in die Feinheiten, wenn wir gerade das Arbeitsschutzrecht sehen. Also da müssen wir dann in die Untiefen der Rechtsverordnung einsteigen und in relativ unklare Rechtsbegriffe, sodass wir uns da wirklich wünschen würden, dass da nachgebessert wird.
Frau Wöttner, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.